Hey. Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist wieder Felix Mattes live aus Frankreich. Hallo Felix.
Einen wunderschönen guten Abend, Lukas. Ich sitze gerade direkt vorm Etappensiegerhotel in den Alpen.
Genau, denn heute stand die neunte Etappe der Tour de France an, vor dem Ruhetag, der morgen stattfindet. Es ging von Arras-Citadelle nach Roubaix über 156,5 Kilometer. Es war die lang erwartete erste richtig spannende Etappe. Sie sollte nicht ganz so spektakulär werden wie erwartet, aber sie sollte einen deutschen Etappensieger hervorbringen, den ersten bei dieser Tour. Und es war John Degenkolb, der auch gleichzeitig seinen persönlichen ersten Tour-Etappenerfolg feiern konnte und eine lange Leidenszeit, wenn man so möchte, beenden konnte. Wir schauen aber, bevor wir über ihn sprechen, nochmal auf die Etappe. Felix, es war eine Etappe, die angelehnt war an Paris-Roubaix, aber eben nicht ganz Paris-Roubaix war.
Ja, weil sie einfach kürzer ist. Ich glaube, das ist das Entscheidende, ist kürzer und ist einfach das Fahrerfeld ein bisschen anders aufgestellt. Vor allem müssen halt die Klassikerfahrer, das hatten wir ja gestern schon angesprochen, dass viele von den Klassikerspezialisten tatsächlich auf jemanden aufpassen mussten für die Gesamtwertung und dadurch ist es einfach ein anderes Rennen. Trotzdem haben sich am Ende ja drei Klassikerfahrer abgesetzt und von daher das Finale war dann schon ein Klassikerfinale, so wie es dann auch auseinandergegangen ist, nochmal mit diversen Attacken. Das war dann schon am Ende ähnlich wie Roubaix.
Ja, war ein Spektakel, es ist auf jeden Fall viel passiert, man hatte wenig Zeit mal richtig abzuschalten. Unser Kollege Joachim Logisch hat nach dem Rennen mit Jens Vogt gesprochen und der hat gesagt, dass er nicht so großer Fan von diesen Spektakelrennen in Anführungsstrichen ist. Wir hören erstmal kurz rein und sprechen dann kurz drüber.
Ja, ich bin ja nie ein großer Fan von diesen spektakulären Etappen. Na klar, machen die Riesenspektakel für die Zuschauer oder für mich als Kommentator ist natürlich immer leicht, darüber was zu berichten. Du brauchst ja im Prinzip nur warten und dann stürzt einer, hat einen Defekt. Aber das ist ja nicht das, was wir sehen wollen in der Tour. Wir wollen den besten Fahrer sehen, der gewinnt. Und nicht den Fahrer, der das meiste Glück hatte oder die wenigste Angst auf der Abfahrt hatte. Von daher sehe ich es immer so ein bisschen, bin ich immer ein bisschen zwiegespalten, wenn es um diese Etappen wie heute geht. Ich denke, 5 bis 8 KW-Stücken hätte ich noch gesagt, okay, das kann man machen. Und vielleicht vor oder so gestalten, dass dann nicht alle gemeinsam da reinrasen, sondern dass man schon mal ein bisschen das Vorselektieren selektionieren kann, dass eben nicht alle 170 Fahrer da völlig verzweifelt auf dieses erste Pflasterstück wollen. Kurz gefasst, großartiges Spektakel, aber für die Fahrer war das nicht schön.
Ja, Jens Vogt, kein großer Freund von so viel Spektakel. Du hattest schon im Vorfeld gesagt, dass du dich ziemlich auf diese Etappe gefreut hast. Jetzt zwei Fragen. A, wurdest du denn, ist die Etappe deiner Erwartungen gerecht geworden? Und zweitens, warum gefallen dir solche Etappen denn so gut?
Ja, erstens, also ich würde erstmal die zweite Frage beantworten. Erstens, ich finde, dass eben der Tour de France-Sieger ein kompletter Fahrer sein soll. Und ich finde es schon schade genug, dass die Zeitfahrkilometer immer weniger werden, beziehungsweise immer bergfahrerlastiger werden. Und dann finde ich, dass so eine Pflaster-Etappe halt nochmal ein Element reinbringt, wo man sich halt beweisen muss. Natürlich kommt da auch ein bisschen Pech dazu, kann eine Rolle spielen. Das ist halt so, aber das Pech kann auch auf anderen Etappen eine Rolle spielen. Und ich finde schon, dass ein Toursieger nicht nur klettern sollte. Und von der Überzeugung her heute, ich muss sagen, ich fand die Etappe richtig gut. Ich habe sie nicht von Anfang an schauen können, weil ich 800 Kilometer im Auto saß, um hier in die Alpen zu kommen, wo dann Ruhetag ist. Das heißt, ich konnte nicht die komplette Etappe sehen, aber das, was ich gesehen habe zum Ende hin, hat mir schon sehr gut gefallen. Ich finde, es ist viel passiert, es gab viele Defekte, gab Stürze, gab Attacken und es war halt auch wirklich sehr taktisch. Also das darf man nicht unterschätzen, auch wenn jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert ist in der Gesamtwertung, war es halt schon sehr taktisch, dass da immer wieder was probiert wurde, dann wieder geschaut wurde, kann ich jetzt fahren? Nein, ich habe meinen Kapitän hinten und ziehe jetzt aus Versehen einen anderen Klassementfahrer mit. Also das fand ich schon sehr interessant. Also wenn man da in die Tiefe geht, zum Beispiel im Finale Sagan, als er vorne ist und dann in der Gruppe Jungels dabei ist, da muss man dann auch kurz überlegen, zieht er jetzt weiter durch für den vierten Etappenrang oder sagt er sich, ja, Jungels ist aber ein Konkurrent von Maika für die Gesamtwertung, für die Top 5 vielleicht. Also da gab es sehr viele Überlegungen und solche Überlegungen haben auch die anderen Teams haben müssen und deswegen ist es, hat sich teilweise neutralisiert, aber interessant finde ich das schon.
Ja, mir hat es auf jeden Fall auch sehr Spaß gemacht. Ich habe die komplette Etappe sehen können, habe das ausführlich genießen können, so ein Stück weit auch. Und mir haben auch die ständig wechselnden Rennsituationen sehr imponiert, denn immer mal wieder lag dann einer der Fahrer auf der Nase und musste sich wieder rankämpfen. Und das hat dann eben auch die Situation für andere Teams verändert. Und bevor wir auf den gesamten Rennverlauf noch so ein bisschen eingehen, dann kommen wir doch mal zum Finale und zum Sieg von John Degenkolb. Du hast es angesprochen, es gab eine Situation um Peter Sagan, der war auch in der Gruppe, aus der sich John Degenkolb zusammen mit Yves Lampaert und Greg van Avermaet so 16,5 Kilometer von dem Ziel absetzen konnte. Sind auf jeden Fall Klassikerfahrer. Hattest du das Gefühl, dass die anderen Fahrer in der Gruppe um Degenkolb, aus der sie eben ausgerissen sind, sich so ein bisschen verzockt hatten? Denn ich glaube, sie waren nicht die Einzigen, die an dem Tag noch einen Etappensieg haben wollten.
Ja, sie waren sicher nicht die Einzigen, aber wie ich es ja eben gesagt habe, also da haben dann so viele Sachen mit reingespielt, was jetzt Klassementfahrer in der Gruppe angeht, dass es dann schwierig war. Also Degenkolb hatte halt die gute Situation, dass Jasper Stuyven halt noch da war und auf Mollema aufpassen konnte. Der hatte ja vorher attackiert, Stuyven, da hat dann Degenkolb auf Mollema aufgepasst und dann hat sich die Situation umgedreht, als Stuyven zurückgeholt war. Und und so ist es dann halt entstanden. Yves Lampaert, dass Quickstep relativ freie Fahrt haben wird, war klar. Das heißt, dass da einer geht. Greg van Avermaet, dadurch, dass Port am Anfang der Etappe ausgeschieden ist, und er das gelbe Trikot trägt. Also ich glaube, er hätte sowieso freie Fahrt gehabt. Dadurch, dass Port dann raus war, hat er erst recht freie Fahrt gehabt. Da haben sich halt die richtigen drei dann gefunden.
Ja, auf jeden Fall. Die haben dann auch relativ schnell das Loch größer werden lassen. Am Ende ist es nochmal kleiner geworden, aber zwischenzeitlich waren es knapp 40 Sekunden auf die Favoriten weiter hinten um Peter Sagan, der dann auch nochmal das Tempo forciert hat, zusammen mit Jungels, Stuyven und Philippe Gilbert noch hinterhergekommen ist. Aber im Finale waren es dann eben Lampaert, Van Avermaet und Degenkolb. Und Degenkolb hat das ganz smart gemacht, ist den Sprint von vorne angefahren. Fandest du das auch so schlau wie ich, dass er eben versucht, sich gar nicht erst überrumpeln zu lassen und dann eben darauf zu verlassen, dass er den langen Sprint auch von vorne durchziehen kann?
Ja, als er vorne war, habe ich kurz gedacht, oh, jetzt wird es natürlich schwierig, weil es einfach die normalerweise nicht die idealste Position war. Aber auf der anderen Seite, wenn er nicht vorne gefahren wäre, hätten die anderen vielleicht auch kurz noch länger die Beine hochgenommen und dann wäre es gefährlich geworden. Da muss man so ein bisschen vielleicht auch zurückschauen, wenn man sich erinnert an 2015, als Degenkolb Roubaix gewonnen hat, war es ja ganz ähnlich. Da sind nämlich auch Lampaert und Van Avermaet ausgerissen und Degenkolb ist dann später zu ihnen hingesprungen, nach vorne gekommen, als die zwei noch alleine vorne waren. Und als Degenkolb da in der Gruppe dann drin war, als sie dann zu dritt waren, haben die anderen beiden die Führung verweigert. Und dadurch ist dann die Gruppe wieder größer geworden und Degenkolb hat am Ende gewonnen. Es war so ein bisschen so eine Parallelsituation. Diesmal ist er halt gleich mitgesprungen und am Anfang haben sie auch noch gut zusammengearbeitet, aber im Finale musste er dann unter Umständen auch fahren. Lampaert hat ja tatsächlich aufgehört mitzuarbeiten. Van Avermaet hat noch ein bisschen mehr gemacht, bis halt dann die direkte Sprintvorbereitung kam. Und am Ende hatte Degenkolb auch den Vorteil, dass er halt in den letzten Etappen gesehen hat, dass er die Schnelligkeit hat, also konnte sich sicher sein, er ist schnell und hat sich scheinbar auch noch gut genug gefühlt, um das dann von vorne zu machen. Und er hat sich ja sehr clever, sehr oft umgeguckt, hat es genau beobachtet und als Lampaert dann antritt, dann genau im richtigen Moment geht er dann auch und ja, souverän gewonnen.
Ja, und was John Degenkolb selber zu dem Rennen und zu dem Finale zu sagen hatte, das können wir kurz mal einspielen. Ich habe auch hier mal wieder zwei Aussagen ein bisschen zusammengeschnibbelt. Wir hören einfach mal rein.
Ja, es ist wirklich fantastisch. Es ist einfach kaum zu glauben, dass das wirklich jetzt geklappt hat. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich Zweiter war, wie oft ich auf dem Podium war hier. Und jetzt dann halt, dass hier auch an so einem Ort halt einfach auch die Etappe zu gewinnen, ist schon echt ziemlich geil. Ich habe nur dann gesehen, okay, wir sind schon fast bei 200 und dann bin ich irgendwann halt losgefahren und ich habe geschaut, dass wir auch nicht zu langsam sind, dass wir jetzt nicht aus dem Stand losfahren. Die anderen wussten natürlich, dass ich schnell bin und ich war froh, dass sie nicht gegenseitig irgendwie attackiert haben da, aber die wollten halt auch beide gewinnen und haben sich dort auch gegenseitig nichts geschenkt.
Eine tolle Geschichte auf jeden Fall für John Degenkolb. Dieser Etappensieg ist es, wie ich es schon angesprochen habe, sein erster bei einer Tour de France und vor allem auch so ein bisschen der Lohn für eine verdammt harte Zeit, die er hinter sich hat. Denn wir alle erinnern uns an diesen Autounfall im Training, bei dem er verletzt wurde, von einer Autofahrerin angefahren wurde mit seiner Trainingsgruppe, als er auf dem Rad unterwegs war. Jetzt hat sich, glaube ich, so ein bisschen das Blatt zum Guten gewendet und ich glaube, es ist eigentlich schon jetzt fast die schönste Geschichte, dass John Degenkolb ausgerechnet in Roubaix so ein bisschen den Fluch auch besiegt, der so über ihm schwebte nach diesem Unfall, oder?
Ja, ist natürlich eine super, super Geschichte. Ist, ja, als ob man ein Drehbuch geschrieben hätte, so ein bisschen ausgerechnet in Roubaix holt er jetzt seinen ersten Tour-Etappensieg. Ja, völlig überwältigt, man hat es ja gesehen, Tränen in den Augen gehabt im Ziel, auch als er hier jetzt ankam in Chambéry oder beziehungsweise jetzt dann in Aix-les-Bains im Hotel. Chambéry sind sie gelandet mit dem Flieger. Am Hotel hat er erstmal dann sich umarmt mit denen, die er noch nicht gesehen hatte, Teamleitung, und war immer noch total happy. Ich war eben dabei, als sie dann im Restaurant Korken haben knallen lassen. Dann hat er sich bedankt bei der ganzen Mannschaft und ja, und auch genau darüber gesprochen, dass es halt lange gedauert hat, dass es für ihn eine lange Zeit war, die jetzt mit diesem Sieg abgeschlossen wird und das ist ein ganz, ganz großes Ding für ihn. Das hat man ihm hier die ganze Zeit angemerkt.
Ja, auf jeden Fall eine tolle Sache. Ich glaube, Sympathiepunkte hat er nicht erst heute geerntet, aber es war auf jeden Fall eine schöne Geschichte, dass ausgerechnet er derjenige ist, der die erste Etappe aus deutscher Sicht bei dieser Tour abschießt. Und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen die Initialzündung, dass wir doch noch den einen oder anderen Etappensieg sehen werden bei dieser Rundfahrt. Schauen wir doch mal so ein bisschen auf den Etappenverlauf. Es gab wieder lange Kämpfe darum, wer in die Gruppe kam. Und hinten im Feld gab es dann gleich noch vor dem ersten Pavé-Sektor den ersten Sturz, unter anderem André Greipel, aber auch Richie Porte auf dem Boden, auf der Straße. Greipel konnte weitermachen, musste sich in der Folge so ein bisschen an der Hand behandeln lassen, ist aber am Ende Achter geworden. Also bei dem lief es doch noch relativ gut, für Richie Porte gar nicht. Schlüsselbeinbruch, in Tränen aufgelöst auf der Straße. Wirklich herzzerreißende Bilder, denn schon im Vorjahr 9. Etappe gestürzt und ausgeschieden, jetzt wieder. Das ist schon verdammt bitter und das tut einem fast schon ein bisschen leid für Richie Porte.
Ja, definitiv. Es ist Wahnsinn eigentlich. Auch das ist wie so ein Drehbuch, aber dafür jetzt für einen eher traurigen Film, für ein Drama. Das ist wieder die 9. Etappe, ist ausgerechnet wieder Richie Porte, der wieder gut in Form war, glaube ich. Das hat er ja im Juni bewiesen. Und ja, und dann jetzt wieder nicht um den Tour-Sieg kämpfen kann. Völlig verkorkst. Kann man viel mehr eigentlich gar nicht zu sagen. Es ist halt tragisch, weil man so fast so ein bisschen sagen muss, ja, dass es auch ein bisschen erwartungsgemäß war, weil alle vorher schon gesagt haben, ja, bei Richie muss man erstmal abwarten, wie er es über die 3 Wochen hinkriegt, weil einen schlechten Tag oder irgendwie so ein Missgeschick kommt bei ihm ja leider immer dazwischen und ja, genauso ist es jetzt wieder gekommen.
Ja, bei BMC lief es heute dann grundsätzlich bescheiden. Van Avermaet zwar Zweiter geworden, hätte die Etappe lieber gewonnen, hat aber immerhin sein gelbes Trikot verteidigt. Aber das zweite Eisen, was man im Vorjahr hatte, TJ van Garderen, auch der 6 Minuten verloren. Also für BMC kann es doch jetzt eigentlich nur noch um Etappensiege gehen.
Ja, ich denke auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ist Damiano Caruso gelandet. Das habe ich jetzt. Ich habe jetzt kein Ergebnis vorliegen. Weiß jetzt nicht, wo der in der Gesamtwertung liegt, aber der würde mir jetzt noch einfallen als Fahrer, der zumindest eine Platzierung einfahren könnte hier.
Caruso hat auch 5 Minuten verloren auch, heute, also gut, der ist auch raus.
Dann hat sich das auch erledigt, was ich gerade gesagt habe, aber dann geht es jetzt tatsächlich um Etappensiege, weil ums Halten vom gelben Trikot wird es dann in den Bergen jetzt für Van Avermaet auch nicht mehr gehen. Etappensiege ist dann jetzt das Ziel.
Ja, glücklicherweise so ein bisschen gerettet hat sich Romain Bardet, der heute so ein bisschen der Running Gag war dieser Etappe, denn ich glaube 4 oder 5 Mal musste er sein Rad wechseln, weil er einen Defekt hatte und wurde immer wieder rangefahren von seinen Helfern, also auch da erstmal Hut ab vor den Teamkollegen von Romain Bardet. Am Ende hat er 34 Sekunden auf den Tagessieger und gerade mal 7 Sekunden auf die Gruppe der anderen Favoriten verloren. Da hat jemand richtig, richtig Glück gehabt, würde ich sagen, Felix, und die andere Frage ist, was war da mit dem Material los bei Agir Désert?
Ich würde sagen, er hat richtig, richtig Pech gehabt. Also, weil Nerven und Kraft hat es auf jeden Fall gekostet heute. So viele Defekte ist völliger Wahnsinn. Und am Ende, ja, es war eigentlich tatsächlich die tragische Figur dann, abgesehen jetzt von den Ausgeschiedenen, wie er dann am Ende, als er dann kurz bevor er von der Movistar-Gruppe, von der zweiten großen Gruppe eingeholt wird, schon mit dem Kopf schüttelt und ja, da war er quasi ein gebrochener Mann, glaube ich. Und dann haben sie Gott sei Dank mit dieser zweiten Gruppe nochmal Fahrt aufnehmen können mit der Movistar-Hilfe und sind dann nochmal rangekommen bis auf 7 Sekunden. Ja, was mit Material los ist, gut, ich meine, weiß nicht, ob man da sagen kann, dass das jetzt ein Problem im Material ist. Letztendlich kann das bei auf dem Pflaster halt passieren. Und es gibt halt auch bei Paris-Roubaix gibt es jedes Jahr einzelne Fahrer, die ähnlich oft Defektpech haben. Von daher, das ist halt einfach so. Ich würde das jetzt nicht unbedingt auf die Reifen, die Laufräder oder was auch immer bei Agir Désert schieben.
Ja, Glück gehabt, Mai war auch mehr darauf bezogen, dass er eben nur 7 Sekunden verloren hat, denn in Anbetracht der Umstände hätten es auch viel mehr sein können. So bleibt Romain Bardet zumindest grob in Reichweite, ist in der Gesamtwertung 17. Das ist alles noch im Rahmen. Wir schauen gleich weiter auf die heutige Etappe, müssen aber erstmal eine kurze Pause einlegen, kurzen Boxenstopp, eine kleine Verpflegung und wir hören uns dann gleich wieder hier bei Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com bei meinsportradio.de.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit willkommen zurück zu Radio Tour, dem Radsport-Podcast in Kooperation mit radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir ist immer noch Felix Mattes und wir blicken zurück auf die 156,5 Kilometer von Arras nach Roubaix. Es war eine ereignisreiche Etappe. Wir haben gerade schon über einen der Pechvögel des Tages gesprochen. Der andere Pechvogel des Tages, würde ich zumindest sagen, war Rigoberto Urán, denn der war lange eigentlich immer vorne mit vertreten, hatte am Ende zu einem ziemlich ungünstigen Zeitpunkt einen Defekt und hat am Ende von den Favoriten eigentlich als einziger richtig Zeit bekommen. 2 Minuten sogar auf den Tagessieger Degenkolb. Für Urán wirklich das Worst-Case-Szenario, oder?
Ja, er ist der große Verlierer unter den Klassementfahrern. Das sieht man ja allein am Zeitabstand. Und da sieht man halt, wie dumm es halt laufen kann. Die ganze Zeit gut dabei gewesen und dann halt im falschen Moment das Problem gehabt, nämlich als dann die Post abging. ja, so läuft es in Roubaix. Ich würde ihn jetzt nicht komplett abschreiben für eine Top-Platzierung. So groß sind die Abstände dann auch nicht, zumal er ja bis zu dieser Etappe ziemlich gut durchgekommen ist. Das heißt, er lag vorher ja sehr gut und hat deswegen jetzt nicht ganz so viel Rückstand in der Gesamtwertung, wie jetzt der heutige Rückstand auf der Etappe aussagt, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Chris Froome. Ja, es ist einfach bitter gelaufen und jetzt muss man schauen, in Sachen Toursieg ist es, glaube ich, dann vorbei.
Da können wir vielleicht mal so ein bisschen zu den Überraschungen des Tages kommen. Fällt mir auf jeden Fall einer ein, der von der Statur eigentlich gar nicht zu diesen Kopfsteinpflaster-Etappen passt. Das ist Nairo Quintana, Movistar-Fahrer. Und der hat sich tatsächlich bis zum Ende hin in der Gruppe der Favoriten gehalten. Zwischendurch hat er sogar Froome mal attackiert. Quintana ist hinterhergegangen. Also der schien sogar das alles ziemlich gut weggesteckt zu haben. Auch für dich eine Überraschung, wie gut er sich hier heute geschlagen hat.
Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt muss man auch sagen, dass das Movistar-Team sich ja sehr gut geschlagen hat. Ohne das Missgeschick von Landa, den Sturz von Landa, wären ja da noch viel mehr vorne dabei gewesen. Also wenn man sieht, dass Valverde und Quintana vorne drin sind und tatsächlich sogar recht souverän. Bei Valverde konnte man es vielleicht so ein bisschen erahnen vorher, weil er ja ein sehr starkes Flandern auch dieses Jahr gefahren ist. Das hat zumindest sich mit Kopfsteinpflaster, auch wenn das dort ein bisschen weniger rau ist in Flandern, dass er dort einigermaßen zurechtkommt, hat er ja schon gezeigt. Aber Quintana ist tatsächlich eine große Überraschung. Den hätte ich jetzt eher im Vorfeld als einen der Kandidaten gesehen, die da richtig Zeit verlieren oder die da richtig Probleme bekommen. Aber das hat er gut gemacht. Und wenn Landa den Fehler nicht macht, wenn Landa nicht stürzt, dann ist er noch vorne dabei. Und wie viele Helfer hat er noch in der zweiten Gruppe gehabt? 3? Ich denke, dann wären die wahrscheinlich fast alle nach vorne dabei gewesen.
Gut möglich, dass da auf jeden Fall noch mehr gegangen wäre. Einen, den ich auch gerne noch hervorheben würde, ist Daniel Martin. Der war ja gestern relativ schwer gestürzt, hatte große Schmerzen auch in der Nacht und hat nach Teamangaben dann heute Morgen doch relativ gut gelaunt das Bett verlassen und gesagt, mir geht's wesentlich besser. Das hat man heute auch gesehen. Auch er keine Zeit verloren und sich sehr, sehr gut präsentiert, auch öfter mal vorne in der Favoritengruppe zu sehen gewesen. Das noch so mein Held quasi des Tages und natürlich wie immer Lawson Craddock, der hat sich tatsächlich durch die Kopfsteinpflaster-Passagen gekämpft, also Hut ab mit einem Haares in der Schulter, ist das sicherlich kein Zuckerschlecken gewesen. Felix, wen würdest du noch so hervorheben als großen Gewinner oder zumindest als positive Erscheinung dieses Tages?
Ja, ich muss eigentlich die ganze Tourwoche immer wieder auf Geraint Thomas zurückkommen. Ich meine, er ist jetzt nicht überraschend, dass der heute gut gefahren ist, aber er war immer da, er war auch da, als dann Sagan nochmal beschleunigt hat und so. Also zwar letztendlich nicht in der Sagan-Gruppe, in der dann Jungels noch dabei war, aber sonst war er die ganze Zeit da und der schleicht sich oder hat sich so durch diese ganze erste Tourwoche richtig stark durchgeschlichen, hat überhaupt keinen Fehler gemacht, richtig gut gefahren. Das ist so mein Mann der ganzen ersten Tourwoche und und auch heute einen richtig guten Eindruck gemacht. Aber viele, ich muss letztendlich alle Klassementfahrer, die in dieser ersten größeren Gruppe geblieben sind und gut durchgekommen sind, haben heute viel richtig gemacht und ihre Teams auch viel richtig gemacht.
Ja, war auf jeden Fall ein spannendes Rennen und wie gesagt, am Ende war es gab es nur wenige Klassementfahrer, die wirklich viel Zeit verloren haben oder eigentlich nur ein Rigoberto Urán und eben Richie Porte, der die Tour aufgeben musste, aber am Ende gerade durch die spannende Situation eben Kapitäne und Siegfahrer ist doch relativ viel neutralisiert worden. Positiv hervorheben kann man auch noch André Greipel, Platz 8, ich hatte angesprochen, der Sturz am Anfang des Rennens und ein paar Handprobleme, aber auch er hat sich gut durchgekämpft. Ich denke, er kann auch sehr, sehr zufrieden sein. Wer vielleicht nicht so ganz zufrieden ist, ist Quickstep. Die haben sich bestimmt mehr erhofft, aber Platz 3, 4 und dann noch Platz 7 und ein bisschen Zeitgewinn für Bob Jungels, das geht sicherlich auch.
Was ich dann noch erwähnen würde, wäre vielleicht, vielleicht Nils Pollitt. Also wenn man jetzt die deutsche Brille mal sieht, Greipel in Top 10, Pollitt wird 12. und Degenkolb gewinnt die Etappe. Das ist wieder ein sehr starkes deutsches Ergebnis, auch wenn wir bis heute jetzt keinen deutschen Etappensieger hatten. sind es doch immer ganz schön viele Top-Resultate unter der deutschen Flagge reingefahren worden. Und Pollitt muss man heute auf jeden Fall auch erwähnen, glaube ich, weil Platz 12, er hat den ganzen Tag gearbeitet, musste gucken, dass Sakharin gut durchkommt, weil die Aufgabe für ihn war nicht einfach, dadurch, dass Tony Martin nicht mehr dabei war und der Rest des Teams jetzt nicht unbedingt die ganz großen Kopfsteinpflaster-Fahrer sind, hat Pollitt das richtig gut gemacht. Also auf Sakharin aufgepasst und dann noch Platz 12 am Ende rausgesprintet in der Gruppe, auch richtig stark.
Ist auf jeden Fall ein Fahrer, auf den wir uns in puncto Klassiker in Zukunft freuen können. Er war ja schon Siebter bei Paris-Roubaix in diesem Jahr, also auch der fühlt sich in Roubaix sichtlich wohl. Felix, was ist denn jetzt so dein erstes Fazit nach den ersten neun Etappen? Wer ist für dich so der große Gewinner? Was erwartest du dir von den Alpen-Etappen? Vielleicht so ein kurzes Zwischenfazit, bevor wir dann morgen genauer drüber sprechen?
Ja, also wie gesagt, große Gewinner ist für mich auf jeden Fall Geraint Thomas. Super gut durchgekommen. Ich meine, heute war er, das habe ich eben noch vergessen zu erwähnen, heute war er, glaube ich, einer von drei der Mitfavoriten, die ohne Defekt oder Sturz da durchgekommen sind. Er, Valverde und Quintana, wenn ich das richtig gesehen habe, sind als einzige da ganz sauber durch die Etappe gekommen. Der ist auf jeden Fall für mich der Gewinner der ersten Woche. Und was ist die Erwartung an die Berge angeht, ich glaube, wir werden ein ziemlich interessantes Rennen sehen, weil viele der Favoriten noch recht eng beieinander sind. Aber auch Leute wie zum Beispiel Froome schon in der Situation sind, dass sie ja in dem Fall sogar hinter seinem Edelhelfer sitzt. Das heißt, Zeit rausholen muss. Also es wird, glaube ich, ein ziemlich aggressives Rennen geben von der ersten Bergetappe an.
Ja, wie gesagt, morgen steht erstmal der Ruhetag an, bevor es dann in die Alpen geht. Wir gucken vorher noch kurz auf die Wertungstrikots, also in den Ruhetag als Gesamtführender geht Greg van Avermaet mit 43 Sekunden vor Geraint Thomas, Philippe Gilbert ist mit 44 Sekunden Rückstand Dritter, dann kommt Bob Jungels und dann kommt Alejandro Valverde, Rafael Majka, Jakob Fuglsang, Chris Froome jetzt auch mittlerweile in die Top 10 angelangt, dahinter Adam Yates und Mikel Landa. Das also die aktuellen Top 10, das klingt doch schon mal ganz gut. Peter Sagan hat heute nochmal ordentlich Punkte im Kampf ums grüne Trikot auf Fernando Gaviria gut gemacht, also führt da auch weiter deutlich. Søren Krogh Andersen hat sehr deutlich sein weißes Trikot verteidigt. Das wird schwierig in den Bergen zu verteidigen sein, aber hat aktuell 7 Minuten Vorsprung. Das ist schon stark und in der Bergwertung hat sich nichts verändert. Da gab es nämlich heute keine Punkte. Tom Squeens auch im Ruhetag noch mit dem Polka-Dot-Jersey, wie man es so schön nennt. Morgen der Ruhetag, Felix. Was steht an? Was machen die Fahrer so am Ruhetag und was ist dein Programm?
Ja, also die Fahrer werden größtenteils mit Sicherheit ein bisschen rollen, weil jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeit war, die Beine auszufahren nach der Roubaix-Etappe, weil es in den Flieger ging. Grundsätzlich fahren die meisten ja am Ruhetag zumindest ein bisschen, damit die Muskeln nicht einrosten quasi, sagt man immer. Das steht auf jeden Fall für die Fahrer auf dem Programm und dann stehen bei so gut wie allen Teams auch Pressekonferenzen an. Also zumindest die Kapitäne der Teams müssen auch sich mal eine halbe Stunde der Presse stellen. Ja, und das ist auch das Programm, was für mich anstehen wird. Das bedeutet hier jetzt an diesem Ruhetag wahrscheinlich auch relativ viel Fahrerei, weil sich das doch ein bisschen verteilt hier, wo die Hotels sind. Offiziell ist der Ruhetag ja in Annecy, wo auch der Etappenstart dann sein wird am Dienstag. Aber da sind nicht so wahnsinnig viele Teams. Einige sind hier in Aix-les-Bains, wo ich jetzt gerade bin. Dann in Albertville ist Katusha Alpecin. Also es verteilt sich ganz gut. Das bedeutet für uns Journalisten dann ein bisschen Autofahren morgen auf jeden Fall.
Ja, trotzdem wirst du dir natürlich auch Zeit nehmen, morgen gemeinsam mit mir wahrscheinlich auf die bisherigen Etappen so ein bisschen zurückzublicken und auf die kommenden vorauszublicken. Falls ihr Fragen habt an Felix, Themen, die wir besprechen sollen, vielleicht ein bisschen Input, gerne Hashtag Radio Tour bei Twitter oder eben an @FelixMattes oder @Luke_crew direkt schreiben. Wir freuen uns da sicherlich sehr drauf und ich bedanke mich für den heutigen Tag, auf jeden Fall für deine Expertise und die Zeit und freue mich sehr auf morgen.
Ja, das tue ich auch. Morgen wird es mal ein bisschen anders. Nicht Rennen besprechen, sondern wild spekulieren und ein bisschen erzählen, was die Fahrer so von sich gegeben haben. Das wird mal ganz, ganz interessant.
Genau, wird ein bisschen ungezwungener. Das war's für heute mit dem Rückblick auf die 9. Etappe der Tour de France 2018. John Degenkolb holt den ersten deutschen Etappensieg bei dieser Rundfahrt vor Greg van Avermaet und Yves Lampaert. Richie Porte ist der Fahrer, der aussteigen muss. Leider hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Und Rigobert Urán zählt zu den großen Verlierern dieser Etappe. Ansonsten alle Favoriten relativ gut durchgekommen. Es war relativ spannend und es wird auf jeden Fall noch spannender in den kommenden Tagen. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Lukas Kruse. Ihr könnt mir auch, wie ich es schon häufiger angesprochen habe, könnt ihr Radio Tour gerne auf iTunes eine Bewertung oder eine Rezension da lassen. Das würde uns sehr freuen. Und für uns war es das für heute. Wir hören uns dann morgen am Ruhetag mit einer etwas entspannteren und Folge mit euren Fragen vielleicht auch wieder. Und das war's für heute. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.